Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und in den verbleibenden 7 Minuten noch ganz kurz was über die Strategie der Leuphana Digital School zu sagen. Ich habe versprochen, mich kurz zu fassen und will deshalb kurz vorausschicken. Angesichts des Titels dieses Vortrags werde ich über die 2 Piloten, die wir gemacht haben, glaube ich, nur sehr kurz sprechen. Die sind online, können Sie sich die anschauen oder wir können hinterher auch gerne noch drüber sprechen, sondern werde mich tatsächlich auf die Rahmenbedingungen und die Strategie konzentrieren, also auf die institutionelle Strategie. Ich würde zweitens gerne vorausschicken, ich bin von Haus aus Politikwissenschaftler, habe lange im Bereich Kommunikation und Multimedia gearbeitet und bin zu dem Thema MOOCs als Skeptiker gekommen. Ja, ich erinnere mich noch gut an die E-Learning-Begeisterung vor 12, 15 Jahren und an das, was dann daraus geworden ist. Man kann auch sagen, was davon übrig geblieben ist, und war also, als das Thema MOOC vor ein, zwei Jahren das erste Mal bei mir auftauchte, extrem skeptisch und dachte, mir ist die Revolution bereits einmal versprochen worden. Ich hatte dann die Gelegenheit, in diesem MOOC Think Tank Cities an der Leuphana dieses Jahr als Kurator und Dozent mitzuwirken und hatte da so ein Saulus zum Paulus Erlebnis und bin also inzwischen Evangelist, wie man so schön sagt, und das nur als Warnung. Die Leuphana-Universität, eine kleine Uni, Nachkriegsgründung, halbe Stunde südlich von Hamburg in der schönen Lüneburger Heide. Kompakter Campus, eine ehemalige konvertierte Kaserne, etwa 7.000 Studierende und wachsend. Hat eine in Deutschland relativ ungewöhnliche Binnenstruktur, weil es quer zu den Fakultäten 3, inzwischen jetzt 4 sogenannte Schools gibt, die das gesamte Lehrangebot zielgruppenspezifisch, um das mal mit moderner Managersprache zu sagen, bedarfsorientiert, so würde man vielleicht bei uns intern in der Verwaltung sagen, anzubieten. Das bedeutet, wir fassen alle Bachelorstudiengänge, die gesamte grundständige Lehre in einem sogenannten College zusammen. Wir haben eine Graduate School für konsekutive Master- und Doktorandenstudiengänge und eine Professional School, in der Fort- und Weiterbildungsstudiengänge angeboten werden. Alles, wie gesagt, quer zu den Fakultäten, fach- und disziplinübergreifend. Und in dieser Logik haben wir eine Digital School gegründet, die alle Aktivitäten im Bereich Online-Lehre, E-Learning, Distance-Learning zusammenfasst und bündelt, und die deshalb nach dieser selben Logik fachübergreifend funktioniert. Das habe ich eben gerade schon mal gesagt. Uns war wichtig, wir haben uns verschiedene Anbieter auf dem deutschen Markt und auch auf dem internationalen Markt angeschaut, als wir uns entschieden haben, in den Bereich MOOCs zu gehen, und haben uns schlussendlich für eine Inhouse-Lösung entschieden. Das ist, wir arbeiten zusammen als Technologiepartner mit der Firma Candena. Das ist ein Startup-Unternehmen, was von einem unserer Doktoranden gegründet worden ist und bringt den unglaublichen Vorteil, dass wir dadurch relativ flexibel auf sehr kurzem Wege maßgeschneiderte Lösungen für die Didaktiken, die wir gerne, ich sage es ganz offen, ausprobieren wollen, entwickeln können. Ist natürlich, sage ich auch ganz offen, nicht die günstigste aller Lösungen, die man sich dafür suchen kann, aber die Erfahrung zeigt, dass man bei solchen IT-Lösungen sozusagen am Ende immer ungefähr doch dasselbe zahlt, egal ob man es mietet, baut oder kauft. Wir haben uns hier deshalb für die Build-It-Variante entschieden. Das MOOC-Verständnis in der Leuphana hat sein eigenes, nicht ganz sein eigenes Akronym, aber seine eigene Deutung. Ja, ich habe einmal versucht, hier das Definitionsfeld mitzubringen, was MOOCs eigentlich sind. Wie Sie alle wissen, verbirgt sich unter diesem Etikett eine ganze Reihe von Aktivitäten, die auch nicht immer alle so überlappend sind, und habe dazu ergänzt die verschiedenen Strömungen, die aus unserer Sicht als Vorläufer hier wichtig zu nennen sind. Nämlich einmal die Bewegung der Open Educational Resources, die ja Voraussetzungen sind, aber worauf wir in Lüneburg besonders Wert gelegt haben, neben der Skalierung und dem massiven Charakter. Ich habe hier mal auf Anregung eines Kollegen viele übersetzt mit der Dunbar-Zahl. Ja, also alles, was ab 150 ist, würde ich als massive bezeichnen, nach der etwas weiteren Begriffsauslegung. Aber es ist der Begriff der Offenheit, und zwar insbesondere der Offenheit im Hinblick auf das Curriculum, auf die Partizipation der Teilnehmer und auf den Peer-Learning-Charakter, der in diesen massiv skalierbaren Veranstaltung für mich persönlich und ich glaube für alle von uns in Lüneburg, die dieses Thema betreiben, den Unterschied gemacht hat, dass wir begriffen haben, hier passiert was Neues. Es ist nicht dasselbe, wie einfach nur eine Vorlesung, die wir bisher für 800 Leute angeboten haben, jetzt für 80.000 anzubieten, sondern diese Technologie bringt Möglichkeiten und Potenziale, die sich auf eine Didaktik und auf eine Pädagogik auswirken, in einer Art und Weise, wie wir das in der reinen Präsenzlehre nicht so einfach reproduzieren können oder könnten. Das Ganze in einem Kontext, ja, ich habe Ihnen einmal die Gartner Hype Curve mitgebracht. Der Lebenszyklus solcher Technologien ist ja so, dass am Anfang versprochen wird, dies löst jetzt alle unsere Probleme, die wir noch haben, inklusive es fährt uns morgens zur Arbeit und bringt uns den Kaffee ans Bett. Also das ist der Peak der Expectations links. Danach kommt das Tal der Tränen, der Enttäuschung, wenn man feststellt, aha, auch hier lässt sich mit Technologien nicht jedes soziale Problem lösen, was uns begegnet. Und der Schlüssel ist ja, für die Technologie so weit zu reifen, dass sie also auf diesem Plateau der Akzeptanz ankommen, wo wir dann begreifen, wofür sie tatsächlich günstig, gut und geeignet ist und für welche Dinge wir nach wie vor andere Lösungen brauchen. Als wir angefangen haben vor etwa einem Jahr, da standen diese vier Zitate rechts im Raum. Ja, der Tsunami kommt, die Revolution, kein Stein bleibt auf dem anderen. Die New York Times sagt The Year of the MOOC. Und dann titelt Dutz im Juli diesen Jahres Verdirbt Video die Lehre. Ja. Und das ist also, glaube ich, das Spannungsfeld, in dem sich alle von uns, die in diesem Bereich aktiv sind, im Moment bewegen. Aus unserer Sicht liegt das unter anderem daran, dass wir natürlich in einem politisch-regulatorischen Kontext sind, der eine Landschaft schafft, in der MOOCs zunächst mal eine ausgezeichnete, sehr spannende Lösung sind, zu der uns ein bisschen das Problem fehlt. Ja, also im nordamerikanischen Markt, wo wir hohe Preise, hohe Nachfrage und teilweise sehr große geografische Entfernung und verschiedene sozioökonomische Barrieren haben für Hochschulbildung, da lösen MOOC eine ganze Reihe von sehr handfesten Problemen. Das kennen Sie. In Europa gibt es eine Reihe von Initiativen, gibt es eine Reihe von Anbietern, aber wir stellen nach ersten Erfahrungen fest, MOOCs, gerade alles, was im Bereich von C-MOOCs geht, zu produzieren, ist doch relativ aufwendig, kann auch gern teuer werden. Und es wird oft verbunden mit einer ein bisschen nach Neoliberalismus schmeckenden Ideologie von einer Modularisierung und Kommerzialisierung der Hochschullehre, was bei vielen von uns, die wir in diesem Bereich aktiv sind, auf eine nicht so ungeteilte Zustimmung findet. Also, wie passen MOOCs in die deutsche Hochschullandschaft? Das, was da im letzten Jahr passiert ist, das kennen Sie alle. Es gibt die Welle der Pioniere, es gibt die Production Fellowships des Stifterverbandes, der DAD engagiert sich, diverse Fachtagungen, wie das wir heute hier zusammen sind. Die HRK bereitet ein Positionspapier für den Mai 2014 vor und es beginnt das Forum Digitalisierung der Hochschulen ab Januar 2014. Wie soll man sich da verorten und verhalten? Unsere Arbeitshypothese, die inzwischen mehrfach ausprobiert und weiter verfeinert wird, heißt, wir übersetzen MOOCs mit Mentored Open Online Courses. Also wir haben diesen MOOC Think Tank Cities als eine Hybridlösung angeboten aus einer X-MOOC und einer C-MOOC-Definition. Will sagen, wir haben mit Video-Lectures gearbeitet, wir haben Video-Statements verschiedener Wissenschaftler, Dozenten, auch Praktiker aufgenommen, ausproduziert und für diesen Kurs verwendet. Wir haben aber zweitens sehr stark gesetzt auf ein mentoriertes Betreuungsmodell. Das heißt, dieser Kurs hat einen klaren Anfang, ein klares Ende. Er hat bestimmte Aufgabenzyklen, dazu gleich noch mehr. Und die Kursteilnehmer arbeiten nicht allein, sondern arbeiten gemeinsam in Arbeitsgruppen. Arbeiten über Skype oder über Facebook oder welche Werkzeuge auch immer sie dazu benutzen wollen und müssen kollaborativ Lösungen erarbeiten in aufeinanderfolgenden Zyklen und werden dabei durch studentische und postgraduierte Mentoren betreut. Das ist also so eine Art Qualitätssicherung, Orientierungshilfe und Unterstützung bei Fragen gewährleistet ist, weil wir insbesondere auf Effekte des Peer-Learning untereinander, also sowohl innerhalb dieser Arbeitsgruppe als auch zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen setzen. Das heißt, Wir versuchen diese beiden Wurzeln, einmal Distance Learning und E-Learning und zum anderen die durch die zunehmende Verbreitung und Erfahrung mit Social Media mögliche kollaborative, partizipative Zusammenarbeit dahingehend fruchtbar zu machen, dass wir sie in eine anspruchsvolle akademische Lehre integrieren können. Und das ist jedenfalls, soweit wir das beurteilen können, zurzeit noch eine echte, also das Wort Hybrid ist immer ein bisschen schwierig, weil das suggeriert, es gibt nur zwei Varianten und man ist irgendwo in der Mitte. Ich glaube, treffender wäre zu sagen, es schießen im Moment eine ganze Reihe von verschiedenen Pilzen aus diesem MOOC-Boden und wir sind einfach einer davon und dies ist unser. Unser Pilot war Think Tank Cities. Die Idee war, ein MOOC zu machen zu Stadtplanung im 21. Jahrhundert, Urban Design und Urban Planning. Und wir haben ganz ehrlich, weil wir unserer eigenen Inhouse-IT-Lösung nicht so richtig zutrauen wollten, so einen massiven Ansturm auszuhalten, haben wir sehr vorsichtig Marketing dafür gemacht. Ja, wir haben unseren eigenen Studierenden explizit angeboten, an diesem Kurs teilzunehmen. Wir haben es ein bisschen verbreitet. Wir hatten zu Beginn etwa 3.500 Teilnehmer, von denen dann etwa 350, 400 den kompletten Kurs abgeschlossen haben, also relativ übliche Zahlen. Der Clou bei dieser Sache ist folgender. Wir haben versucht, ein komplexes, ein interdisziplinäres, im glaube ich sehr naheliegenden Sinne, Thema so abzubilden, wie wir es auf unserem Campus in der Präsenzlehre schlicht nicht hätten tun können. Also wir haben Lehrende eingeladen von Universitäten und Forschungsinstituten weltweit, haben diese kurze vorlesungsähnliche Statements, natürlich keine Vorlesung, sondern das ist eher wie so ein kleiner Abstract oder Diskussionsbeitrag per Video aufnehmen lassen, haben das in die Plattform eingebunden und haben mit diesen Wissenschaftlern, Experten, auch Praktikern während des Kurses versucht, einen interaktiven Dialog für unsere Studierenden, also für die Kursteilnehmer aufzubauen. Und das bedeutet, dies ist ein Kurs, den Sie in keiner Fakultät und keiner Universität der Welt so anbieten können. Weil es hat keine Fakultät der Welt so ein Portfolio von Experten, die über fachliche und disziplinäre Grenzen hinweg so ein Thema in seiner ganzen Multiplizität und Komplexität adressieren kann. Die didaktische Struktur bestand aus 6 Aufgabenzyklen. Die Studierenden wurden in Arbeitsgruppen A5 Teilnehmer geteilt und mussten jeweils in einem 10-tägigen, 12-tägigen Zyklus eine Aufgabe lösen. Das ging damit los, dass sie ihr eigenes urbanes Umfeld fotografiert und dann reflektiert haben und ging über die 12, 15 Wochen, die der Kurs gedauert hat, dahin, dass sie also sowas wie ein Konzept für eine Stadt der Zukunft, also entweder eine neu zu gründende oder zu planende oder eine Entwicklungsstrategie für eine bestehende Stadt entwickeln mussten. Das Ganze, wie gesagt, auf einer maßgeschneiderten Lösung, die Candena für uns dazu gebaut hat, wo dieser Mentorenprozess und der Arbeitsgruppenprozess relativ nüchtern und schmal abgebildet werden kann, weil wir explizit darauf gesetzt haben, dass wir nicht Funktionen nachbauen, die bereits kostenlos weltweit zur Verfügung stehen. Also, dass die Leute per Skype oder per Slideshare oder Facebook oder Yammer kooperieren. Diese ganzen Funktionen haben wir empfohlen. Wir haben Dropbox genutzt und Flickr und so weiter und haben selber so eine sehr schmale Softwareplattform gebaut für das eigentliche Kurs- und Studierendenmanagement und die Interaktion. Zu Beginn jedes Kursabschnitts ist per Video-Statement einerseits und per relativ detaillierter Aufgabenstellung ein Impuls von uns gegeben worden. Wir haben auch, wie man das in einem normalen Seminar machen würde, also unser interner Referenzmaßstab war ein Seminar im etwa dritten Semester. Also sozusagen grundsätzliche Methodenverständnisse, grundsätzliche Techniken wissenschaftlichen Arbeiten können vorausgesetzt werden, aber es ist nicht so speziell oder so anspruchsvoll, dass sich irgendjemand ausgeschlossen fühlen muss, und wir haben explizit keine Teilnahmebedingungen vorausgesetzt, also weder fachlicher noch sonstiger Art. Innerhalb der Plattform gibt es eine Bibliothek, die also alle Videoressourcen, alle Lektüre vorhält, die von den Studenten auch selber weiter mit befüllt werden kann. Also wir haben Teil gerade der Literaturrecherche und ähnliche Aufgaben auch an die Kursteilnehmer abgegeben, die diese Bibliothek ergänzen könnten. Und die Funktion hat eine sogenannte Discovery-Funktion. Das heißt, ich arbeite nicht nur Aufgaben ab, die mir oder meiner Arbeitsgruppe gestellt werden, sondern ich kann weiter weitgehend die Arbeitsschritte und Arbeitsresultate anderer Gruppen auch sehen, auch beurteilen und kann auch Feedback geben. Das ist ein uns ganz wichtiger Aspekt dieser Didaktik, denn am Ende jedes Aufgabenzyklus lädt jede Gruppe ihr Arbeitsergebnis als vorläufiges Ergebnis hoch und dann gibt es eine 48-stündige Phase, in der andere Kursteilnehmer Feedback geben können. Ganz explizit, also sowohl im Freitext als auch mit sowas wie einer Benotung. Ich sollte dabei kurz hinzufügen, wir haben also auf eine klassische Notenskala verzichtet, sondern haben sowohl für dieses Peer-Feedback als auch auf das Feedback, was wir gegeben haben als Lehrende, sozusagen Top 5%, Top 20%, Durchschnitt, untere 20%, untere 5%, sowas wie eine Kurve angelegt. Aber in diesem Peer-Review-Prozess kann also im Anschluss nochmal in einer 48-stündigen Periode kann das Arbeitsergebnis aus Phase 1, also noch einmal überarbeitet oder angepasst werden auf Basis dieses Inputs, bevor es dann schlussendlich hochgeladen wird. Und das ist, denke ich, was diese Plattform und auch diese Herangehensweise von den meisten, jedenfalls mir bekannten technischen Plattformen, die es zurzeit gibt, am stärksten unterscheidet. Der Rest ist relativ ähnlich, denke ich. Ja. Wir haben was gemacht, was für klassische Lehrveranstaltungen relativ ungewöhnlich ist, nämlich wir haben ein Gewinnerteam ausgewählt. Das war ein Experiment, einerseits um die Beteiligung und die Spannung bis zum Schluss ein bisschen zu halten. Also wir haben sozusagen für alle Assignment-Zyklen Punkte vergeben. Dann gibt es einen relativ komplizierten Algorithmus unter der Motorhaube, der das dann irgendwie aussortiert hat. Ja, also je nachdem, wie weit man sich über den ganzen Kurs engagiert hat und so weiter und so weiter. Dann gab es 12 Finalisten, ein Gewinnerteam, die haben wir dann eingeladen. Wir haben alle 12 Finalisten interviewt, weil wir gerne wissen wollten, was hat die dazu gebracht, jetzt über 12, 15 Wochen ohne eine Note, ohne ein Zertifikat oder sowas. Wenn man das wollte, konnte man sich für 20 Euro Bearbeitungsgebühr so ein Teilnehmerzertifikat ausstellen lassen, wenn man entsprechend qualifiziert war. Aber was man hier sieht, ist, es ist ein internationales, ein intergenerationales und ein sehr diversitäres Team. Also da ist ein argentinischer Architekturprofessor mit drin, ein schwedischer Designer, ein amerikanischer Architekt und eine deutsche Studentin und eine junge Deutsche, die in Hamburg, ich habe versprochen, den Namen des Unternehmens nicht zu sagen, aber die hat einen richtigen Job im richtigen Leben da draußen, ne? Der mit Stadtdesign oder Stadtplanung überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist für uns so ein Kulminationspunkt, wo das Potenzial dieser Lehrformate liegt. Denn eine ganze Reihe von Dingen, die hier anekdotisch und nur qualitativ erfassbar zu sehen sind, denke ich, sind eine mögliche Antwort auf diese Frage, welches unserer Probleme können denn MOOCs lösen helfen in Deutschland? Mich hat am meisten begeistert intergenerationales Lernen. Ja, ich kenne aus meinem eigenen Studium sozusagen was man heute die Silver Surfers nennt. Ja, also Senioren, die im Hörsaal sitzen, deren Integration zumindest zu meiner Zeit an der FU Berlin nie so richtig gelang. Also für die war das sicherlich irgendwie spannend und gut, aber die hatten mit uns grundständigen Studenten, wir hatten dann eher gespaltenes Verhältnis dazu, um das mal vorsichtig zu sagen. Dies ist etwas, was in so einem MOOC-Format eine völlig andere Qualität bekommt. Ja, weil natürlich ist für jemanden in einem Bachelorstudium das wahnsinnig spannend, mit jemandem zu sprechen über ein Thema, der 10 Jahre im Beruf steht oder der sein Berufsleben hinter sich hat und gesagt, sozusagen, heute würde ich Folgendes anders machen oder ich sehe das so und so. Wir haben umgekehrt mit den Professionals gesprochen und die haben uns gesagt, ja, ich hatte die Bücher zu diesem Thema, die hatte ich schon seit 3 Jahren im Regal. Ich wollte die auch lesen, weil ich das spannend fand, aber ich habe einen Job, ich kam da nicht dazu. Aber jetzt, wo ich auf einmal einen Anlass hatte und 4 Leute, die in dem Thema drin waren, da habe ich sie mir genommen und habe sie angefangen zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen, was ich schon immer wollte, weil ich hatte die Motivation und das Feedback und eine Gesprächsebene, wo ich auf einmal nicht alleine saß, sondern in so einem Kursformat drin saß. Und dann natürlich der Punkt, dass, glaube ich, so etwas, was ich peripheres Lernen nennen würde. Also, dass sich jemand, der im Berufsleben steht oder in einem anderen Feld aktiv ist, durch dieses Format die Möglichkeit hat, sich in einem überschaubaren Maße zu engagieren und genau das zu lernen, was er oder sie lernen möchte, mit genau dem Commitment, was er oder sie aufbringen kann, ohne dass dabei solche Motivatoren wie eine Note oder ein Abschluss oder gar eine Spezialisierung im Vordergrund stehen, sondern man möchte sich aber trotzdem auf einer akademisch anspruchsvollen Ebene in so ein Gebiet reinarbeiten. Und das ist, glaube ich, in einer Gesellschaft, die von Informationsüberfluss gekennzeichnet ist, eine sehr legitime und eine für Universitäten zunehmend wichtige Art des Lernens. Denn solche Außenstehenden können auch für die Fachleute und Spezialisten in einem Bereich Wesentliches beitragen. Also die sind nicht nur Konsumenten und partizipieren nicht nur passiv, sondern deren Fragen und deren Input bringen auch eine Diskussion und einen Lernprozess bei den Fachleuten in Gang. Das war der Think Tank Cities. Wir haben dasselbe, ich mache das jetzt hier sehr kurz, dann noch einmal experimentell ausprobiert in einem Format, was in Lüneburg ein bisschen was Besonderes ist, nämlich in der Präsenzlehre auf dem Campus. Die Erstsemester im Leuphana College beginnen mit einer Startwoche, einer Orientierungswoche, die eine Woche vor Semesterbeginn einer ähnlichen Logik folgt wie ein MOOC. Und jetzt habe ich einmal sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt, weil wir machen diese Startwoche seit 5 oder 6 Jahren. Die hat immer Fallstudiencharakter, da arbeiten 1800 Studierende in Arbeitsgruppen zusammen, müssen in 5 Tagen einen Fallstudienprozess durchlaufen. Und was wir sozusagen, wie wir den MOOC aufgebaut haben, ist eigentlich ganz stark davon geprägt, was wir in diesem Format gelernt haben. Weil das ist ein interdisziplinäres Format, das soll explizit ein bestimmtes methodisches und qualitatives Grundverständnis vermitteln. Und es bewegt sich genauso in einer Arbeitsgruppen- und kumulativen Didaktik. Deshalb ist dieses Beispiel als zweites zu bringen, vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich hoffe, ich habe das aber aufklären können. Wir haben dann dieses Jahr im Herbst zu diesem selben Thema Stadtentwicklung ein bisschen anders gelagert, weil wir gerne einen Bezug zu Lüneburg und der urbanen Situation Lüneburg für diese Studierenden, von denen viele von anderswo kommen und die Stadt noch nicht so gut kennen, aufgenommen und haben also diese selbe MOOC-Plattform eingesetzt für 1800 Leute, die wir auf dem Campus hatten. Also es war im Prinzip niemand extern dabei, sondern man konnte sich nur mit dem Erstsemester-Login der Universität einloggen und haben dort aber dasselbe Mentorenmodell angewendet. Also jede Arbeitsgruppe hat einen höhersemestrigen Studentin oder Studentin als Tutor und dann gibt es eine Runde von etwa 25, 30 Mentoren, von denen jeder sozusagen, ich habe jetzt das Zahlengerüst nicht genau im Kopf, aber etwa 15, 20 dieser Arbeitsgruppen betreut. Und darüber gibt es sozusagen ein Lehrendenteam von 4 oder 5 Dozenten, die die ganze Lehrveranstaltung zusammen verantworten. Also das ist für uns war hier die Frage, kann man diese eigentlich Präsenzlehre-Veranstaltung sinnvoll ergänzen und erweitern durch den Einsatz einer Online-Plattform? Die braucht man ja eigentlich nicht, weil das hat mit Distance Learning nichts zu tun, sondern die sind ja alle da. Es gibt dieselbe Logik von konsekutiven Aufgabenzyklen, die aufeinander aufbauen. Die Studierenden können hier de facto auf dem Campus zusammenarbeiten. Das ist auch genau Sinn dieser Startwoche, dass sie also nicht nur die Stadt, sondern auch den Campus, die Einrichtung der Universität, universitäres Arbeiten in einer interdisziplinären Gruppe von Anfang an kennenlernen. Schlussaufgabe war hier eine Visualisierungsaufgabe. Also die Teilnehmer mussten einen kurzen Film erstellen, maximal 90 Sekunden, in der sie sozusagen ihr Konzept für eine Stadt der Zukunft filmisch visuell aufbereitet. Das konnte eine animierte PowerPoint sein oder man sieht hier, manche haben so Stop-Motion-Techniken genommen oder selber geschauspielert. Das ist das, was eingereicht und dann auch hier von der Jury prämiert wurde. Die Studenten haben, das können Sie sich vorstellen, natürlich geflucht. Ja? Das ist eh schon ziemlich anspruchsvolles Pensum für eine Woche, insbesondere für diejenigen, die direkt vom Gymnasium kommen und haben geflucht, weil sie sagen, jetzt sollen wir nun auch noch irgendwie mit dieser Plattform uns irgendwie reinfuchsen. Das ist ja nicht so ganz einfach und es ist zunächst mal für die Teilnehmenden der Mehrwert auch nicht so klar zu verstehen. Für uns waren 2 Sachen wichtig. Wir sind da sozusagen also in der Evaluierung eigentlich noch drin, aber was man sagen kann, ist dieser Prozess des Peer-Learnings, also zu sagen, was machen andere, wie gehen andere mit ihrer Perspektive, ihrem Hintergrund, ihrer Erfahrung an dieses selbe Problem ran, an dem ich jetzt gerade sitze, und was sind die Lösungsideen oder Lösungsvorschläge, die die erarbeitet haben? Kann ich mich da irgendwie verorten, sowohl qualitativ als auch methodisch? Und weil das Ganze ja auch einen akademischen Bezug haben soll, es bringt im Zeitalter von Google und Wikipedia für die Studierenden die Tatsache, dass wir in der Wissenschaft immer von bestimmten anderen Autoren, Autorinnen inspiriert werden, auch von ihnen etwas lernen und das dann das, was man von anderen Leuten übernimmt, irgendwie sorgfältig und korrekt natürlich attribuiert werden muss. Ja? Also das, was wir dann später mit Fußnoten und Literaturangaben machen, folgt natürlich online hier genau dieser selben Logik. Also ich kann von dem, was eine andere Arbeitsgruppe macht, etwas übernehmen und muss dann aber sagen, von denen habe ich das. Das ist auch legitim, das ist auch nicht abschreiben und abgucken. Und das bringt mich zurück an dieses Verständnis von Offenheit, von Open in MOOCs, dass man sagt, hier ist das Ziel sowohl der Plattform, die wir gebaut haben, als auch der Didaktik, die wir entwickeln, eine Offenheit, die, das sage ich ganz offen, die bis zum gewissen Grade konnektivistisch beeinflusst ist, eine Offenheit, die Lernen als einen Interaktionsprozess auffasst und sagt, wir als lehrende Dozenten sind hier sehr viel stärker Moderatoren und wir setzen explizit auf emergentes Lernen, was transparent ist, ja, was für viele Studienanfänger, auch für viele unserer Studierenden ungewohnt ist, schwierig ist und mit einer relativ großen Zurückhaltung angegangen wird, was aber, glaube ich, zunehmend sowohl unseren Lern- als auch unseren Arbeitstechniken entspricht. So, nach diesem Gewaltritt hole ich einmal Luft und habe vier Thesen mitgebracht. Vier Thesen, die versuchen, das, was wir in Lüneburg tun, ein bisschen in dieser deutschen, europäischen Bildungslandschaft zu verorten. Und dann ein Strukturmodell, wie wir versuchen, in der Digital School diese Strategie entsprechend abzubilden und operativ zu machen. Erstens, die Institutionalisierungsebene. Prämisse, MOOC sind deshalb spannend und innovativ, weil sie pädagogisches Potenzial haben, nicht weil sie technologisch so bahnbrechend neu sind. Ja, die zugrunde liegende Technologie, die ist uns seit mehreren Jahren, teilweise seit Jahrzehnten bekannt. Die gibt es auch in ganz verschiedenen Ausprägungen und Formen. Aber das Bündeln in dem, was wir unter dem sehr breiten Begriff MOOC zusammenfassen, erlaubt es, in der Skalierung pädagogische Formate auszuprobieren, zu erproben, ja, die man so in der reinen Präsenzlehre nicht haben kann. Das ist in der deutschen Situation für einzelne Bildungsträger oft sehr schwierig. Es gibt in verschiedenen Konstellationen, einige sind heute hier, Individuen oder Institutionen, die da sehr schnell, sehr weit voran gemacht haben. Es ist aber für die Masse der Bildungsträger sehr schwierig, sowohl die Anlaufkosten als auch das Spezialwissen im Umgang, und hier ist der Umgang mit der Technologie gemeint, aufzuwenden. Deshalb ist aus unserer Sicht tatsächlich der Bund und auch die Europäische Union gefragt, wenn dieses Thema für uns relevant bleiben soll, hier im Rahmen von Förderprogrammen, von Best Practices und ähnlichen Aktivitäten aktiv zu werden, weil wir das auf der Ebene der Länder oder gar der einzelnen Institutionen nicht nachhaltig werden stemmen können. These 2. MOOC sind spannend für kleinere und mittelgroße Universitäten, weil MOOC Lehre Transparenz machen. MOOC ermöglichen, das ist auch der Grund, warum sie vielerorts mit Skepsis betrachtet werden, etwas transparent zu machen, von dem wir bislang davon ausgehen, dass es mit dem Erwerb eines Hochschulabschlusses im Prinzip jeder kann, nämlich Menschen zu unterrichten. MOOC machen das, ich habe es mit Absicht etwas zugespitzt formuliert, ja, Entschuldigung. Ich nenne als Beispiel gern den MOOC, den Sie wahrscheinlich alle kennen, Digital Storytelling von Christina Maria, Ja, 80.000 Leute studieren auf einmal an der Fachhochschule Potsdam. Das ist für mich der schlagende Gegenbeweis zu der These, MOOCs funktionieren nur mit Superstars. Ja? MOOCs machen Superstars, wenn sie thematisch, wenn sie didaktisch so aufbereitet sind, dass sie eine entsprechende Nachfrage generieren. Und das bedeutet natürlich, dass man auf einmal über Lehre, über Qualität in der Lehre, und Qualität kann natürlich hier ganz verschiedene Dinge bedeuten, aber dass man über Qualität in der Lehre ein extrem effektives Hochschulmarketing betreiben kann für die Stärken einer bestimmten Einrichtung. Und das bedeutet auch, dass sie insbesondere, aber nicht nur, für ostdeutsche Fachhochschulen ein ganz wichtiges Element der Internationalisierung sind. Denn auch wenn ich kurzfristig wahrscheinlich nicht mein Anteil ausländischer Studierender auf 15% oder 20% hochschrauben kann, so kann ich doch meinen deutschen Studierenden in meiner Lehrveranstaltung einen ganz gewaltigen Internationalisierungsschub anbieten, indem ich sie durch also ein digitales Format in einem globalen Diskurs, in einer globalen Lehrveranstaltung teilnehmen lasse. Und drittens, ich kann meine Alumni durch solche Angebote langfristig für lebenslanges Lernen aktivieren. Ja, ich kann Absolventen, die in den Fächern, die meine Bildungseinrichtung anbietet, die erfolgreiche Absolventen sind, die im Berufsleben stehen, sich fort- oder weiterbilden möchten, durch solche Formate aktiv an eine Institution binden und gezielt bedienen. These 3. Deutsch. Deutsch ist ein ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Ich möchte eine Lanze brechen dafür, dass wir nicht, wir haben, ich sage es ganz offen, den Think Tank auch auf Englisch gemacht, weil sich das für das Thema anbot und weil unsere Lehrenden überwiegend der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Aber in einer konjunkturellen Situation, wo der deutsche Arbeitsmarkt eine zunehmend starke Nachfragesituation hat und zweitens, wo deutsche Unternehmen weltweit aktiv sind und Mitarbeiter suchen, die der deutschen Sprache mächtig sind, können deutschsprachige MOOC-Angebote für ganz viele deutsche Bildungseinrichtungen ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal sein. Ich weiß es in der Universität Madrid, dort ist ein MOOC angeboten worden zum Deutschlernen, glaube ich, für Ingenieure. Ja? Der war 5-mal so stark belegt und doppelt so schnell ausgebucht wie der gleiche Kurs auf Spanisch. Ja? Weil das für professionelle Postgraduierte, die nicht fachlich etwas neu lernen wollen, sondern die in ihrem Fachgebiet ein bestimmtes Grundwissen einer Fremdsprache erlernen wollen, ein unglaublich naheliegendes Format ist. Ja? Genau nach dieser Logik, ich kann mich genau so engagieren, wie es mir passt, und mir das rausziehen, was ich brauche. Es geht nicht um eine Note, ja? Es geht nicht um eine Spezialisierung oder ein Zertifikat, es geht um konkreten Lernfortschritt. Also, deshalb habe ich es nochmal geschrieben. Das betrifft natürlich nach wie vor auch die Geistes- und Kulturwissenschaften. Ja, wenn ich neuere deutsche Geschichte studiere irgendwo in Iowa, ist es wahnsinnig attraktiv, an der Luther-Universität oder an der Goethe-Universität so einen MOOC auf Deutsch zu belegen, weil ich dann nicht allein auf weiter Flur in meinem Department sitze, sondern mit den Kollegen in der Muttersprache verhandeln kann. Aber ich bin der Ansicht, es gibt mehr und mehr Daten, die darauf hindeuten, dass es über diese Fachbereiche hinausgeht. Und These 4, hier hebe ich nochmal explizit auf die konnektivistische Dimension von MOOC ab. Ein Punkt, der sich so in der Präsenzlehre nicht so stark ergibt, ist, dass MOOC themenspezifische Netzwerkartefakte ausbilden. Das heißt, die Netzwerke, die in einem erfolgreichen MOOC entstehen, sind Artefakte, die weit über das MOOC selbst hinaus bestehen bleiben. Ja? Also ich habe jetzt ein persönliches Netzwerk zu Urban Design. Ja? Wenn ich da mal was wissen will, wo der Diskurs dahin läuft, dann rufe ich einmal in dieses Netzwerk rein und die Chancen sind ganz gut, dass von den 500 Leuten, die da zum Schluss noch drin waren, irgendjemand eine Antwort hat. Dies ist ein Faktor, der, denke ich, für Hochschulstrategie und Hochschulkommunikation eine ganz wichtige Größe ist, denn diese Netzwerke werden für alle von uns eine zunehmend wichtige Rolle spielen für Lernen in der Informations- und Wissensgesellschaft. Das heißt, diese Netzwerke kann man nutzen, ja, auf ganz verschiedene Art und Weise. Marketing, Fortbildungsangebote, Fundraising, Alumni-Arbeit. Also alle Aktivitäten einer Hochschule, die auf so ein Relationship-Marketing, ich sage das Wort Marketing, also hier sehr, sehr weit gefasst im Sinne eines Beziehungsaufbaus und einer langfristigen beziehungsbezogenen Kommunikation, können von diesem Format, denke ich, unglaublich profitieren und können das auch gezielt einsetzen. Also Bereiche, wenn man an die Alumni-Arbeit denkt, die bislang für so etwas wie Lehrveranstaltungen sich überhaupt nicht zuständig gefühlt haben. Ja? Aber das Format MOOC macht auch das, was eine Lehrveranstaltung ist, einfach auf einmal sehr viel weiter. Ja? Weil Lernen, wie wir alle wissen, passiert in einer ganzen Reihe von Zusammenhängen und Kontexten. Ich habe schon heftig überzogen, oder? Ich mache deshalb hier ganz kurz, das ist auch viel langweiliger. Wir versuchen sozusagen auf Basis dieser Thesen eine Vier-Säulen-Strategie in der Lafana Digital School abzubilden, die einmal sagt, ja, wir bieten individuelle Kurse an, wie das der Think Tank ist, zu bestimmten Themen, die irgendwie passend oder wichtig sind. Ich sollte dazu sagen, dass wir grundsätzlich den Anspruch haben, dass man diese MOOCs bei uns vollständig anrechnen lassen kann. Das bedeutet, die Studierenden an unserer eigenen Uni, die den erfolgreich abgeschlossen haben, die können sich das anrechnen lassen in ECTS-Credits wie einen Kurs in einem Austauschsemester. Ja, weil es geht über Leistungsnachweise von erbrachten Leistungen. Und auch allen Teilnehmern. Wir können denen natürlich keine Credits geben für ihre Heimateinrichtung, aber wir können ihnen genau dieselbe Bescheinigung geben, die ihr heimisches Prüfungsamt sagt, jawohl, das erkennen wir für X-Credits irgendwie an. Ja. Zweitens geht es darum, sowas wie ein digitales Studiensystem, also einen digitalen Bachelor zu entwickeln, wo man genau diese Logik systemisch umsetzt und sagt, warum soll man nicht mit genügend Credits, von denen einige in Präsenz, einige online erworben sind, auch einen entsprechenden Studienabschluss erwerben können. Drittens natürlich ganz spannend das Thema Weiterbildung. Also das ist, glaube ich, habe ich jetzt nicht drüber gesprochen, aber ich denke, für öffentlich-rechtliche Bildungsträger ist es wichtig, bei diesem MOOC-Thema nicht von den Akteuren aus der Privatwirtschaft überholt zu werden, die sozusagen viele von den Bedenken und der Skepsis, die bei uns institutionell oder persönlich verankert sind, nicht teilen und zweifellos voranmachen. Und dann viertens ist die Frage nach Blended Learning, also dass wir das, was wir in dieser Digital School lernen, auch sozusagen sukzessive in die Präsenzlehre einbinden. Wir sagen, dass auch die Studierenden, die bei uns in Lüneburg immatrikuliert und präsent sind, einen guten Teil ihres Studiums in diesen Formaten online mit abbilden können. Das sind die vier Säulen, auf denen die langfristige Strategie der Digital School ruht. Für das Überziehen entschuldige ich mich. Vielen Dank.